Guten Morgen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wo auch immer ihr seid, ob direkt hier bei mir im Gottesdienstsaal in der FEG Körne oder irgendwo am Bildschirm, ein ganz herzliches Willkommen. Ich weiß nicht, wie ihr, wie Sie heute Morgen hier angekommen sind. Was los war in der letzten Woche? Habt ihr Schwierigkeiten? Kann es wirklich sein, dass die Technik Schwierigkeiten hat? Nein, alle schütteln den Kopf. Was auch immer los war, auch jetzt gerade da, spielt im Moment gar keine Rolle. Das, was gewiss ist, ist, dass Jesus uns einlädt. Er wünscht sich ganz persönlich, dass dieser Gottesdienst hier nicht nur eine Begegnung untereinander wird, sondern auch eine Begegnung mit ihm selbst. Ich persönlich bin ganz fest davon überzeugt, dass Gott uns selbst immer wieder begegnen möchte. Und deshalb ist mir diese Zusage aus den heutigen Losungen so was ganz Besonderes. Ich lese euch die einmal vor. Ich will unter euch wandeln und will selbst euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Da steht in 3. Mose 26, Vers 12. Gott will unter uns wandeln. Und es liegt ein langer, recht regenreicher Sommer hinter uns, aber ich bin sicher, viele von uns haben Erlebnisse und Begegnungen gehabt, die auch von Gott begleitet, vorbereitet, wenn nicht mit ihm selbst waren. Und es gibt nichts Ermutigenderes, als wenn wir davon erzählen und als wenn wir das teilen. Dieser unfassbare, dieser unbegreifliche Gott wird in dieser Art und Weise für uns greifbar. Und dazu lade ich euch in der Anbetungszeit ganz herzlich ein. Wer sagt, es gibt etwas, das würde ich sehr gerne teilen, davon kann ich erzählen, das hat mich angerührt, das hat mich berührt und das möchte ich weitergeben, der ist in der Anbetungszeit ganz herzlich eingeladen, davon zu berichten. Jetzt möchte ich gerne beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Allmächtiger Herr und Gott, du großer und barmherziger Vater, der du mich siehst, der du uns siehst und der die ganze Welt sieht. Dich, Herr, bitten wir um deinen Segen jetzt für diesen Gottesdienst, dass du Augen, Ohren und Herzen bereit machst, dir zu begegnen, auf dich zu hören und dich zu sehen. Herr, wir können nur wenig dazu tun, außer uns ganz deiner Liebe zu lassen. Danke, dass es keine Voraussetzung gibt, keine Stufen, keine Türen, keine Hürden, die wir überwinden müssen. All das hast du längst für uns getan. Und so segne uns nun diesen Gottesdienst. Amen.
Berg, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Guten Morgen, ich freue mich wieder hier zu sein. Viele Grüße aus der Nochtochter der FEG Holzwickede. Wie hat mal jemand so schön gesagt, eine kurze Predigt ist meistens besser als eine lange Predigt. Und wenn eine kurze Predigt doch mal schlecht sein sollte, dann ist es gut, dass es eine kurze war. Doch da wir ja seit Albert Einstein wissen, dass Zeit immer nur relativ ist, empfindet jeder die Länge einer Predigt irgendwie unterschiedlich. Auf jeden Fall gibt es heute keine Vers-für-Vers-Auslegung eines Bibeltextes, sondern eine Themenpredigt aus ganz aktuellen Anlässen und persönlicher Betroffenheit. Eigentlich mag ich Themenpredigten gar nicht so sehr. Mit Bibelausschnitten und Zitaten kann ich ja sehr leicht manipulieren. Mir die Ausschnitte so schön zusammensuchen, dass sie meine zuvor gebildete Meinung, mein bereits gefälltes Urteil, mein Vorurteil unterstützen, quasi beweisen, egal welchen Sinn oder Unsinn ich gerade verzapfe. Und dabei geht es natürlich auch immer um meine Vorstellung von Gott, mein persönliches Gottesbild. Szenenwechsel. 1996 ist meine Mutter mit 62 Jahren elendig gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damals war der Gedanke an eine Schmerztherapie noch nicht sehr verbreitet. Auf die Bitte, ob man die Schmerzen meiner Mutter wirklich im Endstadium nicht mit Morphium irgendwie bekämpfen könne, um es für meine Mutter irgendwie aushaltbarer machen zu können, bekamen wir im Krankenhaus die dummerhafte Antwort, nein, das ginge nicht. Morphium wird ja abhängig machen. Seither hadert mein Vater mit Gott. Bei mir hat es eher zur Beschäftigung mit der Frage geführt, was kommt eigentlich nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich eigentlich? Also nicht im Erleben, im Miterleben des Leidens meiner Mutter, sondern im Umgang damit reagierten wir beide damals völlig unterschiedlich. Ein gläubiger Mensch hat es in einer solchen Krisensituation meines Erachtens leichter und schwerer zugleich. Leichter, weil er bei solchen Zeiten, in solchen Zeiten bei und in Gott Trost und Halt finden kann. Aber gleichzeitig hat es auch schwerer, da solche Geschehnisse das Bild eines liebenden Gottes in Frage stellen können. Ja, eventuell sogar das Bild eines strafenden Gottes hervorrufen, nur um dann noch verzweifelter irgendwie nach Gründen für diese Strafe, diesen Fluch zu suchen. Doch diese Vorstellung, diese Rede von einem Strafgericht Gottes, für was auch immer, ist eine Provokation. Für uns Gläubige, wie auch für Ungläubige. Szenenwechsel. Begonnen haben wir diesen Gottesdienst, das Dankeschön, mit dem Lied »Herr, öffne du mir die Augen«. 2002 sang der damals 15-jährige Marlon mit Freunden das Lied »Lieber Gott«, eine für mich weltliche Version dieses Wunsches, »Herr, öffne du mir die Augen«. Ich zitiere aus dem Liedtext. »Lieber Gott, sag mir, warum muss das sein? Leid, wohin ich sehe und meistens, wo ich es nicht verstehe. Sag mir, ist es gerecht, dass es manchen so schlecht und anderen viel zu gut geht?« Hast du die Karten verteilt? Entscheidest du, für wen die Sonne lacht und für wen es immer schneit? Bitte sag mir den Grund, bitte sag mir, warum ich mich manchmal so allein fühle. Öffne mir die Augen, bade mich im Licht. Ich würde so gerne an dich glauben. Sag, hörst du mich nicht? Lieber Gott, frag mich wirklich nach dem Sinn. Ich denke so oft, dass was nicht stimmt. Bist du bei uns oder sind wir schon verloren? Und dann kommt es mir vor, als wenn die Welt in Trümmern liegt. Ich sehe mich um, alles froh und bunt. Und ich frage mich, sind sie alle taub und blind? Diese zweite Single des damals 15-jährigen Schülers, Marlon, erschien als Benefiz-CD für die Flutopfer des Elbhochwassers. Da war das Oderhochwasser gerade einmal 5 Jahre her. Wer sich dazu auf YouTube oder woanders das Video nochmal anschaut, wird erschreckt feststellen, wie sich die Flutbilder von damals mit denen von heute gleichen. Und ich höre deshalb ganz aktuell bei vielen Gesprächen und natürlich auch bei diesem Lied den verzweifelten Wunsch nach Umkehr, nach Glauben, nach Vertrauen. Aber wie geht denn das angesichts des Leids auf dieser Welt? Theologisch gesehen handelt es sich dabei um die sogenannte Theodizee-Frage. Theodizee setzt sich im Griechischen aus den Wörtern Gott und Gerechtigkeit zusammen. Es geht also um die Frage, ob man Gott angesichts des Leids in der Welt überhaupt gerecht nennen könne. Und darum, wie das Leid in der Welt damit zu vereinbaren sei, dass Gott doch sowohl allmächtig, allwissend als auch gut sei. Diese Schlüsselfrage gilt es zu beantworten. Und da gibt es meines Erachtens noch weiteren Forschungsbedarf, wie das so schön in der Wissenschaft heißt. Biblisch ist, dass wir aktuell in einer gefallenen Schöpfung leben, vertrieben aus dem Paradies, wo alles noch sehr gut war. Doch durch Misstrauen Gott gegenüber, eine Abkehr von Gottes Willen, leben wir Menschen seither in einer unvollkommenen Zustand, sind getrennt von Gott ohne Jesus. Auch die Natur, die Erde, auf der wir leben, ist unvollkommen, hat ebenso ihre unberechenbaren Seiten wie wir Menschen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Wir Menschen sind von Gott her zur Gestaltung der Welt aufgerufen. Allerdings zur Bewahrung, zur Pflege, nicht zur Zerstörung. Aber gleichzeitig erleben wir uns immer wieder als ohnmächtig, als machtlos, der Natur hilflos ausgeliefert, was uns auch immer wieder erdet, uns unsere eigenen Grenzen aufzeigt, vielleicht auch als Schutz vor allzu großen menschlichen Allmachtsfantasien, vor unseren Turmbauten zu Babel. Laut dem Schöpfungsbericht sind wir als Ebenbilder Gottes geschaffen, weil wir im Verstand und in der Vernunft Anteil an Gott haben. Das heißt, weil wir uns Gedanken machen können, wie Thomas von Aquin das ausgedrückt hat. Könnte es daher sein, dass die Welt nach dem Sündenfall natürlich auch unvollkommen ist, um unserer Freiheit der Entscheidung willen? Wir haben die Freiheit, den falschen Weg zu gehen und die guten Gebote Gottes zu missachten. Der richtige Weg ist, Verantwortung zu übernehmen und umzukehren zu einer Lebensweise, die die Würde des Menschen achtet, die naturschonend und solidarisch mit anderen ist. So hat es der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, gesagt. Weil wir eben keine Marionetten Gottes sind, können wir uns Gedanken machen, wie wir leben wollen, wie wir mit der Unvollkommenheit der Welt zurechtkommen. Zum Beispiel können Menschen ganz tolle schöpferische Sachen erfinden, um das Leben anderer Menschen zu verbessern. Aber natürlich können sie auch Sachen erfinden, die das Leben anderer verschlechtern. Besser macht zum Beispiel uns der Blitzableiter. Wir brauchen bei Gewitter keine Kerze mehr ins Fenster zu stellen oder in Todesangst Gott zu versprechen, Mönch zu werden, wie es Martin Luther nach seinem Gewittererlebnis tat. Gott wird dadurch also scheinbar überflüssiger in Bereichen, die wir meinen, naturwissenschaftlich zu beherrschen. Oder dass es zumindest so scheint, als wenn wir es beherrschen würden. Aber wehe, wenn nicht, dann suchen wir einen Sündenbock und dann gerne auch Gott. Oder irgendeine andere Erklärung für das Leid, denn schuld sind natürlich immer die anderen. Die Chinesen, die Russen, wer auch immer. Wir finden diese Frage nach dem Leid, aber auch die Theodizee-Frage auch im Buch Hiob, wonach die damals vorherrschende Tun-Ergehen-Vorstellung der Freunde Hiob sich als falsch herausstellt. Also die Vorstellung war, Glück und Wohlstand einerseits und Leid und Not andererseits gelten als eine Belohnung bzw. Bestrafung Gottes für gerechtes oder sündhaftes Leben. Auch Jesus wurde mit diesem falschen Strafdenken konfrontiert. Doch er hat sich gegen solche vereinfachenden Deutungen gewendet. Dem seit Adam und Eva so beliebten Schuldverschiebespiel der Menschen. Die anderen sind schuld. Jesus hat sich geäußert zum Einsturz des Turms von Siloa und bei der Deutung einer Blindgeburt. Ich zitiere, erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld größer war als die aller anderen Leute in Jerusalem? Nein, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird es euch ebenso ergehen. Und die andere Stelle, die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Und Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Also die Schuld des Menschen ist ein Riesenproblem, doch dank Jesus ist das alles anders geworden. Um uns in eine vertrauensvolle, liebende Beziehung zum Vater zurückzuführen, nimmt Jesus alles Böse, alles Unheil, ja selbst den Tod auf sich. Der sündlose Sohn erleidet die Konsequenzen einer unheilvollen Welt, die die Menschen selbst verursacht haben. Schau auf Jesus, nicht auf das Chaos um dich herum, so habe ich die Predigt betitelt. Dieses Aufschauen, ob zu einem Symbol wie der bronzenen Schlange bei Mose, 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. Oder zu den Bergen, wie im Psalm 121. Oder direkt zu Jesus am Kreuz. Dieses Wegschauen von den Problemen, wie in dem Anspiel sehr schön gezeigt, um einen herum. Diesen Blickwechsel benötigen wir meines Erachtens aktuell alle. um nicht zu verzweifeln, ob der täglichen Nachrichten, den Hiobsbotschaften, die auf uns einprasseln, und ich habe den Eindruck, ganz verdichtet. Da wird die vierte Corona-Welle angekündigt. Die Überschwemmungen haben uns erreicht. Es gibt Feuerkatastrophen, nicht nur in Griechenland, in der Türkei, in Russland. Es gibt den menschengemachten Klimawandel, es gibt Afghanistan, es gibt Haiti und so weiter und so weiter. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wenn der Ausblick schlecht ist, denk auch mal an den Aufblick. Und immer wieder hört man jetzt Stimmen und auch von vielen Theologen, die sich da total uneinig sind, die sagen, das sei Gottes Strafe, für was auch immer, was demjenigen dann gerade schlüssig erscheint. Nun steht ja im ersten Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich im 5. Kapitel im Vers 20, prophetische Rede verachtet nicht. Aber nur einen Vers weiter lese ich dann, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und im 1. Johannesbrief lese ich im 4. Kapitel im Vers 1, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Da bitte ich euch, prüft, was ich hier sage, aber prüft auch, ob diese in meinen Augen falschen Gericht Gottes Propheten, die nur über die Katastrophen und die Verwüstung in der Welt reden, wirklich komplett richtig liegen können. Die folgenden Gedanken sind ein bisschen von Thorsten Latzel, dem neuen Präses der Evangelischen Kirche in Rheinland, mit beeinflusst. Richtiger und wichtiger erscheint mir doch aktuell erst einmal, mit den Betroffenen statt über sie zu reden. Und dass wir uns selbst von diesen Katastrophen, den Verwüstungen berühren lassen, statt abgehoben bei den Nachrichten und Knabberzeug über die Schlechtigkeit der Welt und Gottes Strafgericht zu fabulieren. Wie lange sterben eigentlich schon täglich tausende Kinder an Hunger und Mangelernährung? Allerdings nicht hier bei uns, sondern ganz weit weg, ganz woanders auf der Welt. Haben wir da je gefragt, ob das eine Strafe Gottes sei? Ist es nicht vielmehr so, auch wenn es zynisch klingt, wir nehmen die Weltbrände nicht zur Kenntnis, bevor nicht unser eigenes Fleisch anfängt zu kohlen? Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich fand es als Zitat wirklich aufregend. Ist denn dann nun jede Plage der Menschheit, jede Seuche, ob Corona, Schweinegrippe, Ebola, AIDS, was hatten wir nicht schon alles, jedes Unwetter wie ein Taifun, ein Hurrikan, ein Zyklon oder eine Dürreperiode, jeder Gebäudeeinsturz, jedes Flugzeugabsturz, jeder Terroranschlag, Krieg und Mord immer eine heimliche Strafbotschaft Gottes? Und ist dann bei Sonnenschein Gott gerade zufrieden mit uns oder nur geduldig? Oder vielleicht sogar gerade abwesend. Das ist jedenfalls nicht mein Gottesbild. Ich lese in der Bibel, denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, es stimmt. Wir Menschen können Gott nicht in die Karten schauen. Denn er hat über sich selbst gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ja, wir Christen kennen die gute Nachricht als zentralen Teil vom Masterplan mit dieser Welt. Aber mehr Details kennen wir auch nicht. Und ich glaube, deshalb sind wir Geschöpfe, die wir in einer gefallenen, unvollkommenen Schöpfung leben, nicht berechtigt, den Schöpfer, Gott, anzuklagen. Die Sintflutgeschichte zum Beispiel zeigt mir, dass es schon immer ganz viel Böses auf der Erde gegeben hat. Jesus hat dazu gesagt, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Das stammt nicht von Gott. Moralische Bösheit ist also Teil der menschlichen Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Ja, Menschen können Menschen töten, wie wir seit Kain und Abel wissen. Und die physische Bosheit, wie Krankheiten und Naturkatastrophen, das kommt für mich aus der immer noch unvollkommenen Schöpfung. Einem Virus ist es völlig egal, wie viele es tödlich ansteckt. Es ist Teil der Natur, wie der Tornado gerade in Ostfriesland, über den kaum noch berichtet wird. Ein Virus, ein Tornado hat keinen eigenen Willen, noch einen Strafauftrag, glaube ich zumindest nicht. Sind also alle Naturkatastrophen von Gott? Sind das seine Strafe? Ich kann das nicht glauben. Trotzdem lässt Gott die Bosheiten der Menschen zu, wie der gefallenen Schöpfung. Die Bosheiten der gefallenen Schöpfung, wie die Bosheiten der Menschen. Es wird von Gott zugelassen. Also noch ist diese Theodizee-Frage nicht wirklich befriedigend beantwortet. Von keinem Theologen, den ich kenne. Und das stellt auch uns immer wieder neu vor die Herausforderung, unser ganzes Leben lang, ob wir trotz allem Leid an Gott glauben wollen oder nicht. Unser Weg mit Jesus verlangt von uns, diese Spannung, diese Zumutung auszuhalten, wenn mal wieder unsere Vorstellung, unsere Wünsche, unsere Bilder von Gott, von ihm durchkreuzt werden. Denn noch gibt es für uns einfach keine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens. Denn das Wesen von Leiden ist ja gerade seine Sinnwidrigkeit. Man versteht es nicht, man will es nicht glauben, es macht keinen Sinn. Ich halte deshalb die Vorstellung von Leiden als Gottes Strafe für schräg, für falsch. Denn das erzeugt ja entweder nur falsche Sicherheit oder ganz merkwürdige Schuldvorstellungen. Wenn ich also aktuell mal nicht leide, macht mich das jetzt bereits gerecht vor Gott? Und zwar viel gerechter als mein Nachbarn, der plötzlich an Krebs erkrankt ist. Und ist der Krebs dann eine Strafe Gottes? Und dann fange ich an zu rotieren und frage mich, wofür denn wohl? Wie schlimm ist das? Vom unaussprechlichen Leid reden. Das heißt für mich heute erst einmal, den Betroffenen zuzuhören, mit ihnen zu schweigen. Vielleicht nicht die 7 Tage lang, wie Hiobs Freunde es gemacht haben, aber da waren sie noch auf gutem Weg. Und vor Gott ihren Klagen, ihren Bitten, ihren Dank Raum und Sprache zu geben. Also Menschen zu helfen, mit der Sinnwidrigkeit des Leids ein Stück umzugehen. Damit diese leidenden Menschen sich nicht auf Dauer vom Leid bestimmen oder zum Opfer machen lassen, sondern sich selbst von Gott her, wie es unsere Berufung ist, als frei, als widerständig, als gehalten erfahren können, dürfen. Allen widersprechenden Erfahrungen zum Trotz. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, es kann finster werden. Aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug herauszuspringen. Man vertraut dem Zugführer. Vielleicht müssen wir unsere Gottesvorstellung einfach nochmal neu denken, bedenken. Vielleicht wirkt Gottes Allmacht ja ganz anders, als wir das meinen. Vielleicht wird diese Allmacht auch erst für uns in der Zukunft sichtbar, in der versprochenen, neuen, dann wieder perfekten Schöpfung, so wie es Johannes uns in der Offenbarung beschrieben hat. Er, Gott, wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Wir feiern doch deshalb Ostern, weil nicht der Tod, sondern das Leben das letzte Wort hat. Dorthin, wo Gott alles neu machen wird, sind wir gemeinsam unterwegs, in Freud und in Leid. Und ganz sicher Jesus und sein Heiliger Geist mit uns. Amen. Lasst uns ihn jetzt gemeinsam anbeten.
Wie Silke schon am Anfang angekündigt hat, werden wir nach zwei Liedern eine Zeugniszeit haben, wo ihr gerne nach vorne kommen könnt. Und wenn euch was im Herzen bewegt, was ihr teilen möchtet, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Werdet jetzt still, bewegt die Liedertexte in eurem Herzen und nutzt die Zeit für euch, vor Gott zu kommen.
At the feet of Jesus.
faith, yes, I still believe that you love me. Your plans are to prosper me. You're working everything for good, even when I can see.
Herzliche Einladung jetzt, wer mag und möchte, mit uns zu teilen, was ihm begegnet ist, was ihn angerührt hat in der letzten Zeit. Ich werde hier vorne bei dir stehen und ermutige dich.
Silke hat uns ermutigt, wo wir Gott erleben. Wir haben Gott, mich und meine Familie in diesem Jahr besonders erlebt, indem meine Frau im Januar eine Tumorerkrankung diagnostiziert bekommen hat, die uns auch zuerst sehr schwer getroffen hat. Meine Frau noch mehr, natürlich. Aber wo wir dann im Laufe der Therapie einfach auch gesehen haben, wow, der Tumor wird kleiner, von 20 auf 8 Zentimeter schon im Juni rum. Das war für uns eigentlich so sehr, was uns ermutigt hat, was uns auch getragen hat, sind ganz viele Gebete. Und letzte Woche war dann nochmal eine Untersuchung. Also leider konnte noch die letzte Chemo nicht durchgeführt werden, weil ihre Blutwerte schlecht waren. Und was uns dann jetzt wieder auf die Knie gebracht hat, ist, dass wahrscheinlich der Tumor gar nicht ganz entfernt werden kann oder sich auflösen lässt. Und ja, etwas, wo wir Gott erleben, auch da. Und wir wissen, Gott ist so wie in der Losung heute eben, er geht mit uns, er ist unter seinem Volk. Und
ja. Das finde ich schon.
Ja, ich war 3 Wochen in der Ukraine. Und zwar Ukraine, ein Land vor unserer Haustür fast. Die Predigt hat mich animiert, Leid und Elend, wohin wir schauen. Und jetzt leben wir ja in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir jammern über alles. Und dort sind Kinder, ich betone, überwiegend schwer und schwerstbehinderte, also Invaliden, die nicht, wo ihre Mütter nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Und da gibt es 2 Pastoren mit ihren Frauen. Der eine, sie wohnen beide in der Nähe von Rivne in der Ukraine, eine in Waloschki, Valentin Derkatsch mit seiner Frau Lena und der Pastor Sergei Tupchik mit seiner Frau Anna. Sie betreiben 2 Lager, wo in dem einen Lager Mütter kommen können mit ihren behinderten Kindern. Mütter, die eine 24-Stunden-Betreuung ausüben. Da gibt es kein Gesundheitssystem wie bei uns hier. Und sie können mal 2 Wochen ausspannen. Und das Wichtigste ist, sie können nicht nur ausspannen, ihre Kinder werden betreut von Freiwilligen. Es kommen Schüler, Schülerinnen, es kommen Erwachsene, die ihren Urlaub opfern oder Semesterferienstudenten und betreuen also die Kinder und die Mütter haben frei und können sich mal um sich selbst kümmern. Und jetzt kommt das Wichtigste. Es wird Bibelstunde durchgeführt. Sie erfahren etwas in ihrem Leid, in ihrem Elend, was sie schon über viele Jahre prägt, dass es doch lieben, Menschen gibt, die sie lieben und einen Gott gibt, der sie liebt. Und ich habe Bekehrungen miterlebt von Müttern. Ich habe auch 5 Taufen miterlebt. Das war also wunderbar, wie Gott wirkt. Der letzte Satz, Gott wirkt und da können wir uns sicher sein. Und in dem anderen Lager, da waren Waisenkinder. Waisenkinder, nicht nur Kinder, die ohne Eltern sind, sondern auch Kinder in Waisenheimen, wo die Eltern kriminell sind, alkoholabhängig, drogenabhängig und so weiter. Und diese Kinder, die kommen hin in das Lager. Im Übrigen, dieses eine Lager, wo die Waisenkinder kommen, nennt sich Kanaan. Kanaan, ihr werdet wissen, warum. Was dahinter steckt, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Denn die Kinder, wenn sie kommen aus den Waisenheimen, ich habe es selbst erlebt, sie kommen das erste Mal zum Abendessen hin, setzen sich an den Tisch und ihr werdet es nicht glauben, innerhalb von 5 Minuten ist nicht eine Scheibe Brot, keine Wurst, nichts mehr auf den Tisch. Es ist alles in den Taschen verschwunden, weil so eine Knappheit herrscht, so ein Konkurrenzkampf bei den Kindern. Sie begreifen es am Anfang nicht, wenn man sagt, ihr müsst nichts einstecken. Es wird immer wieder neu nachgelegt. Es ist genug für alle da. Das jetzt nochmal zur Weifung, dass ihr wisst, aus welchen Kreisen diese Kinder herkommen. So, und jetzt erfahren sie, dass sie sich satt essen können und sie, vor allem sie erfahren etwas, dass sie geliebt werden. Da sind Menschen da, Menschen aus Deutschland, Menschen aus Amerika, Menschen aus Schweden, natürlich auch die meisten aus der Ukraine, die sie den ganzen Tag betreuen. Sie erfahren etwas über die Liebe Gottes. Und Kinder gehen anders nach Hause, als wie sie gekommen sind. Und ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich euch sage, es hat sich herumgesprochen, dass sogar schon Regierungspolitiker ihre Kinder hinschicken in diese Lager, dass sie einmal 2 Wochen etwas von der Liebe Gottes hören. Und zum Schluss möchte ich jetzt sagen, es waren 6 Durchgänge. In jedem Durchgang sind mit den ganzen Betreuern in beiden Lagern circa immer 200 Personen. Davon kommt noch Küchenpersonal und, und. Es hat nicht einen einzigen Corona-Fall gegeben. So. Und da kann ich noch sagen, unser Gott ist groß. Es gibt nichts, was er nicht vermag. Halleluja. Amen.
Also nach meinen Vorrednern fällt es mir zwar ein bisschen schwer, weil das alles so gewichtige Themen waren, aber Gott ist auch in jeder Kleinigkeit bei uns. Und irgendwie ist es mir immer wieder klar, gestern Abend hatte ich so ein tolles Gespräch mit jemandem, der eigentlich nicht an Gott glaubt. Und da konnte ich wirklich, da hatte ich schon mal eine Gelegenheit versäumt, ihr das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Und gestern gab sich die zweite Gelegenheit und Arne hatte uns vorher so einen tollen Hinweis gegeben. Und zwar, wenn jemand nicht an Gott glaubt, ihr zu sagen, ja, dann sag ihm doch mal, was du alles auf dem Herzen hast. Und dann sagte sie, ja, ich würde Gott sagen, Gott ist ein Arschloch. Und da habe ich erst innerlich so gezuckt und habe gedacht, okay, und weiter. Und dann hat sie alles so vom Stapel gelassen und dann konnte ich ihr wirklich sagen, das ist genau das, was wir immer wieder erleben, dass wir Gott alles klagen können. Alles, das, was in der Bibel auch steht, dass wir so sind, dass wir auch mit unseren Sorgen, Problemen, Nöten immer zu Gott kommen können und alles sagen können. Und ich hatte den Eindruck, dass es doch bei ihr irgendwie nachhaltig hintergesagt hat, dass sie gesagt hat, so weit bin ich noch nicht, hat sie gesagt. Okay. Und heute fand ich die Predigt, die passte so zu diesem Thema, weil wir genau dieses Thema hatten, wie kann Gott dieses Leid zulassen, was auf der Welt geschieht, was wir uns ja auch immer wieder fragen und was für mich auch immer wieder eine Frage ist. Und ich hoffe an die Technik, dass sie die Predigt bald ins Internet stellt und ich werde sie auf jeden Fall weiterleiten. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell Gott mir Antworten gibt und mich auf meinem Weg begleitet, dass auch mir immer wieder Sachen klar werden und dass ich die Fahrkarte, die wir bekommen haben, auf jeden Fall in mein Portemonnaie stecken werde und gut behalten werde für ja die Zeiten, die kommen. Und das gibt mir aber auch immer wieder Hoffnung und ja und lässt mich immer wieder nach oben blicken. Das wollte ich mit euch teilen.
Mich hat die Predigt sehr berührt. Gott hat mich gesegnet. Ich habe 6 Enkel bekommen, in den letzten Jahren noch 2 Zwillinge, 2 Mädchen. Und ich fühle mich für diese Menschen, für diese jungen Menschen verantwortlich. Und ich bin schon seit Jahren sehr traurig, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und wie schon gesagt, ich fühle mich verantwortlich. Und ich bin der Meinung, dass Gott uns nicht strafen will, sondern dass uns Gott wachrütteln will auf die Umweltkatastrophen, dass wir uns ändern, dass wir etwas für Gott tun. Gott hat uns eine wunderbare Schöpfung gegeben. Wenn wir Gottes Schöpfung bewahren, dann ehren wir Gott. Wir gehen aber mit der Schöpfung dermaßen schlecht um, dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. Aber ich habe große Hoffnung, dass uns Gott wachrüttelt und dass es besser wird, wenn wir vernünftig werden. Und ich habe große Hoffnung. Danke.
Dankeschön.
Zum Thema junge Menschen habe ich gedacht, jetzt stehst du auf. Wir hatten gestern vom BU aus einen gemeinsamen Tag geplant, wo wir die Teens aus dem letzten Jahr und die neuen Teens miteinander bekannt gemacht haben. Wir haben eine Fahrradtour gemacht, wir haben im Gemeindegarten gegrillt und unser Gebet war, dass die sich kennenlernen und miteinander Kontakte knüpfen. Und es war hinterher ein großes Geplapper untereinander und es war eigentlich keiner alleine, sondern die haben sich echt gefunden und ich möchte euch bitten, dafür weiter zu beten.
Dankeschön. Das ist immer was ganz Besonderes, wenn man Menschen einlädt, von der Begegnung mit Gott zu erzählen. Und ja, wie die Michaela gerade gesagt hat, Mensch, das war so beeindruckend. Ich traue mich gar nicht zu erzählen, was bei mir so im Kleinen ist. Und ich frage mich mit bangem Herzen, ob ich jetzt einfach von mir erzähle, von dieser Kleinigkeit, die mir passiert ist. Da geht es nur um mich. Ich habe gar nichts für andere getan. Gott hat sich einfach so herrlich in den Weg gestellt. Ihr wisst, ich bin Lehrerin, ich hatte wunderbare Sommerferien. Und ganz zum Abschluss habe ich noch 4 Tage in einem Kloster verbracht. Das mache ich einmal im Jahr. Das ist so eine gesegnete Auszeit. Und ich fahre da immer hin und denke, oh, ich komme. Und jetzt ist so meine Zeit. Und Gott, bitte begegne mir in deiner ganzen Fülle. Und ich will wirklich still werden. Ich verspreche ihm immer vorher schon, nur im Schweigesaal zu essen. Eine unglaubliche Herausforderung für mich. Da sind immer so viele spannende Menschen wie ihr auch alle. Und dann kam ich an und ich war ja jetzt nun tiefster Überzeugung. Und dann begrüßte mich eine der Schwestern und sagte, ach, ich habe was ganz Besonderes für Sie. Heute Abend haben wir hier ein Konzert. Und ich dachte, Gott, du hast Humor, ich komme zur Stille und du lädst mich zum Konzert ein. Aber gut, ich kam auch nicht dran vorbei. Ich hatte 1,5 Jahre kein Konzert gehört und es war ein wunderbarer Abend. Stellt euch so ein Klosterinnenhof vor, überall gingen die Lichter an, es war traumhaft. Und dann habe ich gedacht, was lese ich denn in der Bibel? Darüber habe ich mit Gott noch gar nicht so genau gesprochen, aber es war ganz klar, dass ich etwas Besonderes lesen wollte. Etwas, wo Gott mir was aufs Herz legt. Das war mein Sehnen und Wünschen. Aber ich hatte mir vorher irgendwie nichts rausgesucht. Ich hatte auch nichts Besonderes bei, wo ich das jetzt mal eben hätte herholen können. Aber es gab ein Andachtsbuch. Und in diesem Andachtsbuch stand, auch von einer der Schwestern geschrieben, wenn man anfängt und sich ganz besonders auf Bibellesen einlassen möchte, dann lese ich immer die Bergpredigt. Auch habe ich gedacht. Donnerstag, Freitag, Samstag, die Bergpredigt hat 3 Kapitel. Das ist für dich. Und so habe ich angefangen, die Bergpredigt zu lesen. Und eigentlich wollte ich nur die Schätze der Sommerferien zusammentragen und es geschahen immer neue Schätze. Ich bemerkte einfach, wie sehr Gott mich begleitet hat. Und ich kam nach Hause, ungefähr so tanzend, wie ihr mich am Anfang des Gottesdienstes erlebt habt. Die Schule startete wieder und am Dienstagabend hatten Jörg und Greta, das ist üblich, die Gottesdienstvorbereitung mit mir. Wir treffen uns virtuell im Team und es wird über den Gottesdienst gesprochen. Und ich war ja immer noch so in diesem Mega-Flow, morgen sollte Schule wieder losgehen. Das ist für mich immer ein Grund zu wahnsinniger Freude, die Kinder nach 6 Wochen wiederzusehen. Und ich hatte so diesen Satz im Hinterkopf vom Jörg, wenn der Ausblick schlecht ist, denk an den Aufblick. Dieses Zitat von der Corrie ten Boom, was ich euch als Fahrkarte gedruckt habe, das hat mich so wirklich tief berührt. Aber letztendlich war ich gerade im Superflow. Es war 9:15, meine Kinder waren also gerade alle an ihren Tischen angekommen, als meine Mutter mich anrief, mitten im Unterricht, das tut sie sonst nie, ich wusste also, es muss einen Grund geben. Mein Vater hatte einen Schlaganfall. Das hat mich absolut getroffen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich wusste gar nicht, wohin. Ich konnte auch nirgendwo hin. Es saßen ja nun gerade 30 vor mir. Aber dieser Satz, der hat mich gerettet. Wenn der Ausblick schlecht ist, denk an den Aufblick. Mehr hat es nicht gebraucht. Es war schon alles da. Und die ganze Woche hat es nicht mehr gebraucht. Es war schon alles da. Und das ist etwas, das wollte ich mit euch teilen. Gott begegnet uns so ganz persönlich auf genau die Art und Weise, die wir brauchen. Ich musste mich für gar nichts anstrengen. Und es war auch gar nicht wichtig, dass ich einen tollen Urlaub hatte, dass ich mir viel gegönnt hatte. Darum ging es gar nicht. Gott misst mit ganz anderen Maßstäben wie wir. Aber das einzige Ziel, was er hat, ist, uns in seiner Liebe zu begegnen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Amen. Wir hören noch auf ein Lied.
mehr zurückdrehen. Und was kommt, hab ich nicht in der Hand. Doch ich weiß im Hier und Heute, ist der Ort, wo ich dich finden kann. Erst wenn du kommst, fehlt mir nichts mehr. Sei mir nah, begegne mir. Ich wünsch mir noch mehr von dir. Mich so sehr. Schatten fliehen im Glanz der Sonne. Bin ich schwach, strahlt dein Licht umso mehr. Thank you.
Begegnung auch wieder untereinander und in der Gemeinde ist so nach der Sommerpause oft, dass wieder ganz viel Neues anfängt und so ist das auch diesmal und deshalb darf ich Martina Vogel und Jens Müller zu mir nach vorne bitten. Ich sehe, Martina hat sich winkt. Eine reicht. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich darf euch zum GAM-Seminar einladen. Martina und ich haben es vorbereitet. Anmelden dürft ihr euch auch bei Martina oder bei mir. Anmeldung bis zum 2. September. Der erste Abend findet nämlich am 9. September schon statt. Das ist ein Donnerstag um 19 Uhr. Danach die Woche am 16. auch ein Donnerstag. Auch um 19 Uhr ist dann die zweite Einheit und am Samstag, den 25.09., die dritte Einheit, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Wir werden die Termine auch nochmal in den Gemeindeverteiler schicken, dann habt ihr das alles nochmal schriftlich, genauso die E-Mail-Adressen, damit ihr euch anmelden könnt. Genau. Dann die zweite Einladung zum Bürgerforum. Wir starten auch wieder durch. Den Flyer haben wir, glaube ich, nicht mitgebracht, aber er ist über die Gemeindecloud verfügbar. Da hat Hille letztens noch eine Mail geschickt, sodass da auch jeder drankommt. Hinten liegen auch viele Flyer aus. Und der erste Abend ist jetzt schon am Freitag, dem 27. August um 19.30 Uhr zum Thema Boden, von dem wir leben. Wir haben einen Referenten von der Stadt Dortmund eingeladen, der dazu berichten wird, wie Dortmund sich da aufstellt. Und da herzliche Einladung. Anmeldeschluss ist am Mittwoch. Und es wäre gut, wenn sich da noch viele anmelden. Teilnahme entweder hier vor Ort oder über Zoom. Vielen Dank.
Danke dir. Ich bitte auch den Thilo noch nach vorne ein zweites Mal. Das ist aber ein Typ, wa?
Das ist ein Typ und genau, der FEG-Männertag. Mancher von euch war da auch schon da. Der ist am nächsten Samstag. Und herzliche Einladung dazu, mitzukommen. Langstrecke im Leben haben wir erlebt, habt ihr erlebt. Und der Peter Strauch ist da und der Vater von unserem Prediger ist auch da. Also von Lasse, der Uli Eggerst, genau, als Chefredakteur vom Bundesverlag. Und ich glaube, das wird ziemlich spannend. Es ist nicht umsonst, ist also auch nicht kostenlos, ist 32 Euro. Und es gibt gute Gemeinschaft und gutes Essen. Ja. Deswegen also meine Empfehlung. Und wir starten hier um 7. Anmeldung und weitere Fragen an mich da hinten. Ich bin am Infopunkt nachher. Danke.
Ich danke allen ganz herzlich, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, in der Technik, in der Anbetung. Natürlich dem Jörg, der den Predigtdienst übernommen hat. Und allen, die mit uns geteilt haben, was sie bewegt und den vielen, die gekommen sind und das im Herzen bewegt haben oder am Bildschirm sitzen und das im Gebet mittragen. Wir hören anstelle eines gesprochenen Segens einen gesungenen Segen und dafür dürft ihr gerne sitzen bleiben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Vergesst die Fahrkarte nicht.
Thank you.
Schönen Sonntag euch.